Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, wir wollen heute auf unser Geldsystem schauen. Die Inflation macht unseren Euro und auch den Dollar immer weniger wert. Wo soll das noch hinführen? Eine Rezession ist praktisch unausweichlich. Und was bedeutet das auch fürs Finanzsystem? In welche Assetklassen kann man noch investieren? Wo ist man vielleicht einigermaßen auf der sicheren Seite? Das bespreche ich heute mit dem Buchautoren und Finanzexperten Marc Friedrich von Friedrich und Partner. Marc, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Manuel.
Marc, die letzten Wochen waren praktisch die Notenbanken immer in den Nachrichten, ob jetzt die Fed die Leitzinsen auf 4% erhöht hat, die EZB auf 2%, die Bank of England ist im Gespräch gewesen, mit dem Pfund außerdem noch. Wohin führen uns denn diese Papierwährungen? Haben die noch bald überhaupt Wert?
Ja, also Bargeld ist natürlich immer gut. Bargeld ist geprägte Freiheit, aber wir sehen gerade tatsächlich einen Paradigmenwechsel dahingehend, dass wir das Ende unseres jetzigen Geldsystems live miterleben. Wir sehen letztes Aufbäumen, verzweifeltes Aufbäumen der Notenbanken. Und es war halt immer so, in der Vergangenheit war ja dieses Geld gedeckt mit zum Beispiel Gold. Wir hatten bis 1971 den Goldstandard, da war jeder Dollar gedeckt mit Gold. Und es hat dann Richard Nixon einfach so mir nichts, dir nichts, eine Nacht- und Nebelaktion ad acta gelegt und hat damit eigentlich internationale Gesetze gebrochen. Und seitdem ist dieses Papiergeld nur noch gedeckt mit unserem Vertrauen. Und dieses Vertrauen wird seit Jahren, ja, seit 2008 eigentlich mit Füßen getreten und schändlich misshandelt. Und die Menschen verlieren ja auch das Vertrauen und natürlich auch die Kaufkraft. Wir sehen eine große Inflation, eine Entwertung dieser Papierwährungen. Zum Beispiel mit einem Beispiel nennen, wenn die Menschen freuen sich jetzt über die Zugewinne bei ihren Immobilien. Die Immobilien haben sich in den letzten 10 Jahren automatisch verdoppelt. Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist denn die Immobilie tatsächlich mehr wert geworden? Ist die Immobilie in der Größe hat sie sich verdoppelt? Ist das Grundstück größer geworden? Nein, ich muss lediglich mehr von diesen ungedeckten Papierfetzen auf den Tisch legen für die gleiche Immobilie vor 10 Jahren. Und das sollte jedem klar machen, dass dieses Papiergeld einfach an Wert verloren hat. Der Dollar hat 90% an Wert verloren, der Euro genauso seit der Einführung. Also das heißt, mir wird eigentlich Kaufkraft gestohlen. Und Papiergeld, hat Voltaire mal gesagt, kehrt immer zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null. Und dahingehend sehen wir gerade das Ende des Fiat-Geldsystems, weil unser Geld wird ja aus dem Nichts kreiert, ist mit nichts hinterlegt und das ist das Problem eines scheiternden Geldsystems.
Ja, über Immobilien wollen wir nachher auch noch mal kurz sprechen, aber bleiben wir noch mal bei den Notenbanken. Die erhöhen die Leitzinsen immer weiter, wie gesagt, Fed mit 4% erstmal ganz vorne. Hilft das wirklich, um die Inflation runterzudrücken und um das Finanzsystem zu stabilisieren?
Es hilft natürlich erstmal tatsächlich, also die Inflation einzufangen, aber was die Notenbanken halt nicht kontrollieren können, sind die Rohstoffpreise. Und die sind ja Haupttreiber eigentlich der Inflationswelle durch Öl, Gas und so weiter, vor allem auch Strompreise und so fort. Da hat sie praktisch, sind die Hände gebunden, hat sie keine Möglichkeiten. Aber was die Notenbank machen kann, ist, die Zinsen zu erhöhen, aber eigentlich müsste sie die Zinsen weitaus höher erhöhen als die Inflationsrate. Und das geht nicht. Und man möchte ja ein Soft Landing generieren. Aber es wird nicht funktionieren, weil in der Vergangenheit war es immer so, dass wenn die Inflation über 4,5% steigt, wir immer ein Hard Landing hatten, also ein Crash, eine Rezession. Und das ist natürlich eine Abwärtsspirale, weil durch eine Rezession werden Mitarbeiter entlassen, gehen Unternehmen pleite, werden weniger Steuereinnahmen verbucht und dementsprechend die Sozialsysteme kommen ins Wanken etc. pp. Dahingehend, meiner Ansicht nach sind wir ja schon in einer Rezession, aber wird es 2023 auf jeden Fall turbulent und volatil.
Soll ich also nicht mehr auf diese hier setzen oder sind die sowieso bald nicht mehr da, weil die Notenbanken digitale Währungen ja auch schon vorbereiten?
Genau, also es ist ja abstrus erstmal. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten immer gesagt, Cash is King, was ja auch gut war. Wenn man sieht, dass auf einmal eine Amazon am Tag 20% verliert und so weiter. Und obwohl wir ja 10% offizielle Inflation haben, inoffiziell ist es natürlich viel, viel höher. Aber tatsächlich, die Notenbanken versuchen jetzt weltweit in einer konzentrierten Aktion ihr, ich nenne es mal despektierlich, ihr Fiat-Betrugssystem auf die digitale Ebene zu hieven. Warum? Viele Vorteile. Wir werden alle sozusagen bei der EZB mit einer elektronischen Wallet. Man könnte die ganzen Geldströme kontrollieren. Man könnte auch jeden sozusagen abstrafen, enteignen, einen Minuszins implementieren, beziehungsweise auch ein CO2-Konto verknüpfen. Das heißt, wenn ich irgendwie nur zweimal im Jahr irgendwie reise, dann muss ich das beim dritten Mal eine höhere Abgabe zahlen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten. China ist das große Vorbild, der große Bruder sozusagen im Osten. Die haben ja schon eine Art Schwundgeld sogar diskutiert bei ihrer digitalen Währung. Das bedeutet, wenn man das Geld nach 3 Monaten nicht ausgibt, verliert es einfach automatisch an 5 oder 10 oder 20% Wert, so wie das Wirkel des Schwundgeldsystems. System damals in Österreich. Und das ist natürlich der Grund dafür, ist, dass man die Wirtschaft ankurbeln möchte, damit praktisch die Wirtschaft oben gehalten wird. Und das ist schon sehr perfide. Aber da geht leider die Reise hin, eine Art digitale Diktatur.
Die EZB bereitet ja schon länger so einen Euro vor, wo wir vielleicht so 2.000, 3.000 Euro einzahlen können, damit wir das digital auch haben. Macht man das zum einen, um nicht den Anschluss an Bitcoin zu verlieren und Co. und als zweites alles andere vorzubereiten, dass diese digitalen Währungen dann vielleicht auch schneller kommen können?
Ja gut, die digitalen Währungen werden kommen, weil unser jetziges System ist definitiv am Ende. Wir sehen, dass dieser langfristige Schuldenzyklus sich dem Ende nähert und deswegen sehen wir auch immer mehr desperate Notenbankaktionen. Wir hatten jetzt die stärksten Zinserhöhungen, die es jemals gab. Wir sehen, die Anleihenmärkte sind außer Rand und Band und jedes Mal, wenn wir einen Zinserhöhungszyklus hatten, ist irgendwas im System kaputt gegangen. Und wenn es dieses Mal der Bondmarkt ist, ist der größte Markt, den wir haben, der ist $1 Trillion fast, ja, da ging es in die Aktienmärkte wirklich in den Kindergarten. Und dahingehend sehen wir halt, dass die Notenbanken sich konzentrieren, digitale Währungen, sogenannte CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, herauszubringen, um die Kontrolle zu bewahren.
Gibt es denn überhaupt eine Lösung dazu? Irgendein Geldsystem muss man ja haben. Welches könnte dann effektiver sein?
Meiner Ansicht nach sollten wir wieder den Wettbewerb der Währungen leben. Das heißt, der Bürger sollte sich frei entscheiden, was ist das beste Geld. Und ich bin mir sicher, die breite Masse da draußen würde in Zukunft eher einer gedeckten Währung wieder Vertrauen fassen, wenn diese Währung kippt. Also das heißt vielleicht goldgedeckt oder rohstoffgedeckt. Und ich glaube tatsächlich, die jüngere Generation wird sich eher auf Bitcoin konzentrieren. Ich habe es im Buch ganz klar aufgezeigt. Meiner Meinung nach ist die Lösung eine deflationäre, dezentrale, limitierte und völlig unabhängige Währung wie Bitcoin. Und Bitcoin ist das demokratischste Geldsystem, das wir haben, weil du brauchst keine Notenbank, keine Politik, brauchst auch keine Bank eigentlich, um weltweit Geld zu versenden. Und da es auch noch limitiert ist, kann es nicht inflationär aufgebläht werden wie unser jetziges Fiat-Geldsystem.
Wir sprechen gleich nochmal über Bitcoin. Ich will noch einmal so Gerne. Zum Schluss sagen, denkst du hast ja schon öfter das Ende vom Euro vorhergesagt, denkst du, dass das näher gerückt ist?
Ja, definitiv. Also ich habe ja immer gesagt, dass der Euro scheitern wird, nicht öfters gesagt, sondern ich war einfach kontinuierlich und habe gesagt, der Euro wird scheitern, der Euro wird scheitern. Ich habe nie gesagt, er scheitert morgen, aber wir sehen ja, er hat an Kaufkraft offiziell schon über 35% verloren, wenn man die offiziellen Zahlen herannimmt. Aber wenn du die wahre Inflation ausrechnest, sind wir bei über 93% gegenüber Gold zum Beispiel. Gegenüber Bitcoin ist er eigentlich schon der Hyperinflation mit 99% Kaufkraftverlust. Und die verzweifelten Aktionen der EZB zeigen ja, dass man wieder aufkaufen muss, dass man Aufkaufprogramme starten muss, zeigen ja, wie es um den Euro steht. Eine Währung, die man seit Jahren irgendwie künstlich am Leben erhalten muss, ist wirklich nicht ein Garant für Stabilität und bewirkt bei mir auch keinen großen Vertrauensvorschuss. Dahingehend bin ich davon überzeugt, dass Papiergeld wie immer irgendwann scheitern wird und wir brauchen auf jeden Fall ein anderes, stabileres Geldsystem. Ich glaube, die Menschen werden nach diesem Kollaps des Geldsystems auf jeden Fall wieder auf bewährte Sachen zurückkommen, wie Gold oder eben Bitcoin.
Wenn das dann soweit kommt, dass die Finanzsysteme da in Schwierigkeiten geraten, was sollten Anleger tun, um möglichst durch diese Krisenzeiten dann zu kommen?
Also ich denke mal, wir alle spüren ja, dass da was aus den Fugen geraten ist. Wir alle spüren, dass das Ende des Euros näher gekommen ist und wir sehen ja auf einmal Probleme, die vor 5 oder 10 Jahren vielleicht doch eine Verschwörungstheorie gewesen wären. Und ich glaube tatsächlich, jetzt muss man sich breit diversifiziert aufstellen, so wie ich es ja auch in meinem letzten Bestseller ganz klar beschrieben habe. Und vieles ist eingetroffen. Man sollte tatsächlich versuchen, verschiedene Vermögensstandbeine zu implementieren, weil einige werden weniger wert werden, einige werden vielleicht besteuert werden, enteignet werden, andere werden stark steigen. Und ich glaube tatsächlich, man sollte jetzt durch die Natur und durch die Mathematik limitierte Werte investieren. Das heißt, alles, was wir zum Beispiel für die Digitalisierung brauchen, für die erneuerbaren Energien, für die grüne Transformation wie Kobalt, Kupfer, Nickel, aber auch fossile Energieträger, weil ohne fossile Energieträger können wir das gar nicht alles leisten. Also Kohle, Gas, Uran, also Uran ist nicht fossil, aber Öl und so weiter. In das würde ich jetzt langfristig reinskalieren, reininvestieren, aber genauso auch Bitcoin, eine Goldmünze, Silber und so weiter. Alles, was limitiert ist, wird in Fiat-Geld in den nächsten Jahren meiner Ansicht nach stark an Wert hinzugewinnen.
Lass uns mal durch verschiedene Asset-Klassen einfach mal gehen. Also Sachwerte sehe ich bei dir, sollte man machen. Aktien sind auch Sachwerte. Wenn jetzt der Euro crasht, crashen nicht Aktien auch erstmal?
Also wenn du in die Vergangenheit schaust, war es halt immer so, wenn Währungen umkippen, dass die Aktienmärkte sich eigentlich de facto gut gehalten haben, beziehungsweise klar auch verloren haben, aber dann sich auch wieder schnell erholt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Aktien auch ein wichtiger Bestandteil in jedem Portfolio sind. Und vor allem im Bereich Rohstoffe und so weiter. Das heißt, die werden erstmal in die Bredouille kommen, die werden in Mitleidenschaft gezogen, aber ich habe immerhin noch ein Unternehmen, das vielleicht Patente hat. Ich bin beteiligt an den Immobilien, an den Ideen, an den Innovationen und die Welt wird nicht untergehen. Um Gottes Willen, die Welt hat schon zu viele Krisen überlebt und ich habe ja mein letztes Buch Die größte Chance aller Zeiten genannt und gerade in Krisensituationen kann man große Möglichkeiten finden, große Chancen finden und da wird auch praktisch Vermögen auf Generationen geschaffen und wer jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, auch Investments tätigt, die jetzt vielleicht in Zukunft eher lukrativ sind, antizyklisch sind, wird meiner Ansicht nach Vermögen auf Generationen schaffen.
Viele haben ETFs, sehr beliebt, viele sparen jeden Monat, bringen da was rein. Auch ETF-Sparpläne, wäre das auch was für dich, was man immer weitermachen sollte?
Ja, also ich bin da ein bisschen ambivalent, weil bei ETFs wissen wir alle, natürlich, es gibt synthetische und so weiter und ob das drin ist, was man kauft, weiß man auch nicht immer. Also ich würde nicht nur ETF-Portfolios fahren, ich würde das vielleicht als Beimischung nehmen. Es gibt tolle, ich habe auch im Buch damals Rohstoff-ETFs empfohlen und so weiter, haben sich auch toll entwickelt, aber man muss halt schon einiges beachten. Ich bin auch innerhalb des Aktien, ich bin auch innerhalb der Sparte Aktien, ETFs und Fonds für Diversifikation. Also ich würde auch einen guten gemanagten Fonds nehmen. Ich würde einen ETF nehmen, der aber auch wirklich physisch hinterlegt ist. Und ich würde auch Einzeltitel nehmen.
Wie ist das mit Anleihen? Da steigen ja wieder die Renditen. Sollte man auch ein bisschen vom Geld in Anleihen packen?
Ich war nie ein großer Freund von Anleihen, weil man investiert ja eigentlich de facto in Schulden. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, bald kommt die Zeit, wo ich sogar überlegen würde, jetzt zum Beispiel TLTs, 20-jährige US-Staatsanleihen zu kaufen, weil die so ausgebombt sind. Wir haben den schlechtesten Jahresverlauf in der Geschichte der US-Staatsanleihen seit 1788 und ich bin ja Antizykliker und ich sehe jetzt tatsächlich auch Chancen. Deswegen könnte man da jetzt auch langsam mal reinskalieren, erste Positionen aufbauen. Aber wie gesagt, mir ist ganz wichtig, immer schrittweise, das heißt tranchenweise investieren, weil es absolut tief bekommt man nie.
Immobilien haben wir kurz schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, man muss immer mehr Scheinchen auf den Tisch legen, um die gleiche und das gleiche Haus, die gleich große Fläche zu bekommen. Immobilien werden also für dich momentan keine Anlage?
Nein, da bin ich auch Antizykliker. Ich habe ja zu Verkauf der Immobilien geraten, ich glaube sogar bei unserem letzten Gespräch und es war eigentlich perfektes Timing, weil wir sehen jetzt schon, wie die Preise runterkommen, der Hauspreisindex ist am Fallen, weil es geht auch einher sozusagen Hand in Hand mit der Bilanz der EZB, mit der Geldmenge und wir sehen jetzt halt, die Menschen haben Angst wegen Inflation, wegen Rezession, man kann sich diese hohen Preise nicht mehr leisten und dahingehend glaube ich, ist das Zeitfenster jetzt vorbei. Dass man noch Immobilien kaufen sollte.
Immer gerne mal beliebt, so eine Unze Gold, Maple Leaf hier aus Kanada. Gold fürs Depot?
Immer. Immer. Gold ist die ultimative Lebensversicherung für seine Kaufkraft und gegen den Irrsinn der Politik oder der Notenbanken. Gold ist seit 5000 Jahren bewährt, war immer Geld, wird immer Geld bleiben. Und die Notenbanken haben jetzt vor allem auch im dritten Quartal so viel Gold aufgekauft wie noch nie. Und das, obwohl, wie vorhin schon erwähnt, Gold nicht mehr Bestandteil des etablierten Geldsystems ist. Das heißt, entweder sie wissen, dass Gold eine große Zukunft hat oder sie vertrauen ihren eigenen Papierfetzen nicht mehr, weil sie irgendwann wissen, dass dieses Geld scheitern wird. Und dann braucht man irgendwie einen Sachwert, den die Menschheit kennt und auf den sie sich verlassen können.
Trotzdem ist Gold in den letzten Wochen und Monaten eher zurückgekommen auf unter 1700 Dollar pro Feinunze, wo wir schon mal bei über 2000 Dollar waren. Mhm. Warum geht das nicht durch die Decke in Krisenzeiten?
Ganz einfach, weil der Dollar stark ist. Es gab noch nie einen steigenden Goldpreis, wenn der Dollarpreis oder der Dollarkurs ebenfalls hoch war. Und dahingehend wirst du niemals steigende Goldpreise sehen, wenn der Dollar stark ist. Und der Dollar ist gerade stark, da muss man warten auf eine schwächere Phase und die wird kommen. Also wie gesagt, alle Finanzmarktblasen platzen irgendwann und der Dollar wird auch mal irgendwann wieder in die Knie gehen, auch gegenüber dann Bitcoin oder dann eben Gold.
Wie sieht es mit Silber aus? Auch da stagniert der Preis praktisch schon lange.
Genau, also Silber stagniert tatsächlich. Eine wichtige Änderung hatten wir jetzt auch dieses Jahr, dass die Differenzbesteuerung in Deutschland abgeschafft wurde. Deswegen ist Silber für den Privatanleger physisch nicht mehr so attraktiv. Da sollte man eher dann vielleicht tatsächlich über physisch hinterlegte ETFs gehen oder über Fonds gehen und so weiter oder über Minenaktien, die im Silberbereich tätig sind. Aber Silber ist meiner Ansicht nach hat eine großartige Zukunft, weil ohne Silber wirst du keine Solarenergie sehen. Ohne Silber wird es keine Produkte geben bei Weißwaren. Im Tesla ist viel Silber drin etc. Auch im iPhone. Und dahingehend glaube ich, dass Silber als Industriemetall eine großartige Zukunft haben wird, wenn wir tatsächlich diese grüne Transformation vorantreiben und wenn wir weiterhin uns digitalisieren.
Du hast vorhin Rohstoffe genannt als interessantes Investmentthema, aber wie soll ich denn jetzt als Anleger in Öl zum Beispiel investieren?
Ja, am besten natürlich entweder im Tank oder über ETFs oder natürlich über Einzelaktien, die es gibt. Und die zahlen auch in der Zwischenzeit wirklich attraktive Dividenden von weit über der Inflationsrate.
Sind Waffenlieferanten, Waffenproduktionen für dich auch nachhaltige Investments?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich will morgens noch in den Spiegel schauen können. Ich würde niemals zum Beispiel in Diktaturen investieren, wie jetzt China. Aber ich würde auch niemals in Waffen investieren, weil da kann ich einfach mit meinen ethischen Einstellungen und moralischen Einstellungen nicht irgendwie übereinstimmen und in den Spiegel schauen. Deswegen würde ich davon die Finger lassen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber nee.
Also das letzte Mal gesprochen haben, ist schon über ein halbes Jahr her. Da war der Bitcoin noch bei über 30.000. Jetzt mittlerweile sind wir so bei knapp 20.000 Dollar pro Bitcoin. Der Bitcoin hat sich ja nicht als Inflationsschutz bewährt. Und es ist immer noch die Frage, geht es nochmal weiter runter oder nicht? Sind wir in einem Bitcoin-Winter, in einem Krypto-Winter?
Auf jeden Fall,
Manuel. Ist es eine Eiszeit?
Ja, also auf jeden Fall, Winter ist hier. Winter ist nicht nur coming, sondern ist schon lange hier. Wir haben über 70% vom Hoch verloren. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir noch tiefere Kurse sehen, weil auch bei den Aktienmärkten, also wenn ich mir den Volatilitätsindex anschaue, wir hatten noch keine Kapitulationsphase und wir brauchen das einfach. Wir brauchen Szenario oder so ein Tag, wo alle völlig desperat sind, alles verkaufen und sagen, so jetzt geht die Welt unter und dann muss man antizyklisch einsteigen. Und das hat auch bei Bitcoin noch nicht wirklich stattgefunden. Deswegen halte ich nach wie vor die Füße still, warte mit den Nachkäufen und denke mal, wir können nochmal Richtung vielleicht 15 oder sogar 12.000 Euro runterfallen. Dann sollte man tatsächlich Bargeld umtauschen gegen Bitcoin.
Kann denn Bitcoin wieder diese alten Höchststände erreichen, wieder zu 70.000 und noch höher gehen?
Ja, davon gehe ich aus tatsächlich, weil wenn du in die Vergangenheit von Bitcoin schaust, in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren der Zwischenzeit, waren diese Bärenmärkte ja auch immer ein guter Bestandteil der Tradition eigentlich. Es war eigentlich, gehört zum guten Ton, erst geht es rapide nach oben und dann geht es rasant nach unten. Und es macht ja auch den Unterschied, dass es keine Tulpenblasenmanie ist, weil Bitcoin schon 5, 6 große Crashs hatte mit über 90% teilweise. Und jetzt mit knapp, glaube ich, 76% sind wir eigentlich relativ human noch. Und dahingehend bin ich davon überzeugt, dass Bitcoin, da halte ich an meiner Prognose fest, sechsstellig wird.
Das heißt, noch momentan noch nicht reingehen, aber Bitcoin im Auge behalten und bei noch niedrigeren Kursen reingehen.
Genau, also wenn man noch gar kein Bitcoin hat, dann sollte man auf jeden Fall die erste Tranche jetzt setzen und dann zwischen 10.000 und 20.000 Euro rein skalieren, so wie man das für sich verantworten kann bezüglich seinem Portfolio.
Es gibt ja noch andere Kryptowährungen. Guckst du da auch auf Ethereum, Dogecoin, Ripple? Sind das interessante Möglichkeiten?
Also ich bin vor allem Verfechter von Bitcoin. Wenn man zocken möchte, kann man natürlich in diese sogenannten despektierlich ausgedrückten Shitcoins investieren. Ich habe da auch mal was gekauft, Ethereum und so weiter. Die haben alle ein bisschen Potenzial, haben auch Bitcoin oftmals outperformed. Aber für mich ist Bitcoin eigentlich das absolute Must-Have, weil es dezentral ist. Alle anderen Kryptowährungen oder Altcoins sind zentralistische Währungen. Das heißt, die gehören irgendwie einer Privatperson oder einem Unternehmen oder einer Stiftung und so weiter und kann dementsprechend auch jederzeit dann scheitern oder abgestellt werden oder geändert werden. Und deswegen ist Bitcoin eigentlich so überlegen gegenüber den anderen Währungen, auf die ich mich dann auch konzentrieren würde.
Würdest du Bitcoin denn auf so einen Stick ziehen? Weil es gab ja auch schon Plattformen, die pleite gegangen sind und in Deutschland zum Beispiel die Nuri Bank. Wäre das eine Sicherheitsmaßnahme, um das einfach auf dem Stick zu haben?
Absolut. Also das heißt ja immer so schön, not your key, not your coins. Ja, also man muss die definitiv in der Eigenverwahrung haben, weil es ist wie mit dem Geld auf dem Konto. Geld auf dem Konto gehört nicht mir. Und wenn die Bank umkippt, ist die Kohle futsch. Ja, noch haben wir die Einlagensicherung mit 100.000 Euro, aber wie die stabil ist, weiß man auch nicht. Ja, und wie viele Banken die jetzt auch wirklich auffangen kann. Aber genau das Gleiche bei Bitcoin. Wenn jetzt eine Bitcoin-Börse pleite geht, dann sind die Coins weg, weil Eigentümer ist die Bank bzw. die Bitcoin-Börse. Deswegen ist es essentiell tatsächlich, diese Bitcoin dann auf so einen Stick, gibt es verschiedene Anbieter, rüberzuziehen und dann auch in der eigenen Verwahrung zu haben.
Was ist so mit alternativen Investments? Ich sag mal, eine schicke Uhr, eine seltene Damenhandtasche, ein interessantes Kunstwerk. Schaust du auch auf solche Dinge?
Ja, also bei mir in der Honorarberatung haben wir insgesamt 53 verschiedene Vermögensstandbeine, und zwar vom schottischen Whisky bis über den Wald, Diamanten, Edelmetalle, Aktien, aber auch tatsächlich über Kunst, Plastiken, Fotografien, Uhren und so weiter. Und die haben wir alle auf der Investmentampel. Dann sehen wir halt gerade, wo ist grün und wo ist rot. Und also momentan Uhren sind leider schon wieder über den Peak hinaus. Also die empfehlen wir schon lange nicht mehr. Also Rolex genauso hat Riesenprobleme momentan und genauso Kunst. Das heißt, diese exotischeren Investments funktionieren vor allem, wenn das Geld locker sitzt, wenn die Notenbanken aufs Gaspedal drücken. Aber momentan drücken sie halt auf die Bremse, und dementsprechend sehen wir da auch schon sinkende Notierungen.
Und man muss sich vielleicht auch gerade im Kunstmarkt besonders gut auskennen, um da vielleicht was einzukaufen.
Ja, auch, aber es gibt natürlich auch Experten, auf die man sich verlassen kann, auf die man zurückgreifen kann. Man muss jetzt nicht unbedingt, wenn man Whisky kauft, Alkoholiker sein, ja, sondern dann kann man auch Literatur heranziehen. Ich habe ja auch ein riesen Kapitel über Whisky geschrieben, beziehungsweise gibt es Informationen im Internet und so weiter. Und dahingehend kann man dann auch schön diversifizieren.
Ich will mit dir auch noch mal kurz einen politischen Ausblick wagen. Und hier haben wir einen Herrn, der sich wieder anschickt, noch mal zu kandidieren für die US-Präsidentschaft. Aber er ist nur so ein Beispiel für mich. Wir sehen China, wir haben den Russland-Ukraine-Krieg, wir haben Donald Trump, der vielleicht wieder zurückkommt. Hat sich die Gesellschaft verändert?
Ja, definitiv. Definitiv, Manuel. Die letzten Jahre ist tatsächlich eine Zeitenwende. Das ist jetzt nicht nur irgendwie leere Phrasen, sondern wir alle spüren ja intuitiv, dass wir von einer Krise zur nächsten Krise hecheln, dass die Politik teilweise nur noch versucht, die Brände zu löschen, aber immer neue Krisen auch damit verursacht. Auf der einen Seite sind sie irgendwie die Feuerwehr, aber es sind auch gleich wieder der Brandstifter. Mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die sagen auch, sie haben das Gefühl, dass wir hier jetzt eine neue Zeitrechnung erleben, und dem ist tatsächlich so. Das sind ja diese Zyklen, die ich auch immer wieder beschreibe und erwähne, wenn halt alle 70, 80 Jahre dieser lange Schuldenzyklus beendet wird und ein neues Geldsystem entsteht, geht es meistens einher mit Verwerfungen. Also es kann soziale Unruhen bedeuten oder sogar Krieg. Und das sehen wir halt gerade. Pax Americana wird in Frage gestellt von vielen Nationen, egal ob Saudi-Arabien, Brasilien, Türkei oder auch China. Und keiner möchte freiwillig dieses Privileg der Geldschöpfung und der Weltreservewährung abgeben. Weil damit kann man natürlich weltweit dann sich verschulden und Kriege finanzieren etc. Aber wie dem auch sei, tatsächlich ist es so, dass vor allem jetzt auch in den letzten 2 Jahren durch die Corona-Krise natürlich wir eine Spaltung in der Gesellschaft gesehen haben, die teilweise irreparabel ist. Wir reden nicht mehr miteinander, wir leben nicht mehr miteinander, wir leben nur noch gegeneinander. Und das wird leider nicht gut enden, meiner Ansicht nach.
Das heißt, wenn tendenziell immer mehr Krisen auf uns zukommen, muss man sich einfach auch mehr Gedanken um seine Finanzen und um sein Geld machen?
Mehr denn je. Also die Zeit des passiven Investierens ist definitiv vorbei. Das geht nicht mehr, dass man einfach sagt, komm, ich mache einen Sparplan auf den MSCI, breit gestreut, und jedes Jahr habe ich 7,6% Rendite. Jetzt geht es tatsächlich um Investment Pickings. Also was muss ich wann kaufen, um Timing. Und wer sich jetzt nicht um sein Geld kümmert, wird leider sehr viel Geld verlieren.
Marc, danke, dass du heute da warst. Marc Friedrich, Bestsellerautor und Finanzexperte, friedrich-partner.de ist die Webseite, wer da mehr Infos möchte. Danke, dass du da warst, und danke für ihr und euer Interesse, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.